Das ist der offene Sendeplatz um 16 Uhr am Dienstagnachmittag. Und hier in der Technik sind Sunny, guten Tag.
Die Lisa, guten Mittag.
Hallo, die Ina.
Genau, und heute haben wir ein Interview mit unserem Gast Stefan Theurer. Er ist ein Künstler, Grafiker und Illustrator aus der Umgebung und er wird am Samstag eine Vernissage haben in Franz K. Aber darüber wird er dann gleich mehr erzählen. Er hat uns auch heute Musikwünsche mitgebracht. Gerade habt ihr Planet Caravan von Moon Duo gehört. Ab jetzt übergebe ich das Mikrofon an Ina und Stefan. Ina wird jetzt das Interview machen.
So, hallo. Wir starten gleich mal zuerst mit der Vorstellung. Möchtest du dich mal vorstellen?
Ja, hallo. Ich bin Stefan Theurer, ist mein Name, und ich bin Grafikdesigner, Illustrator und habe am kommenden Samstag, am 24. eine Vernissage im Franz K. Und ich bin seit knapp 30 Jahren, seit 30 Jahren selbstständig als Grafikdesigner, Illustrator. Mache da verschiedene Aufträge für Firmen, für Werbeagenturen, für Spieleverlage etc. Und meine eigenen Projekte, da mache ich immer wieder mal kleinere Ausstellungen. Das sind so Projekte im Fantasy- und Science-Fiction-Bereich. Die liegen mir auch immer sehr am Herzen, weil man sonst ja immer nach Auftragslage oder Auftragsarbeiten zeichnen muss. Und hier kann ich mich frei entfalten.
Wenn wir jetzt gerade bei Auftrag sind, deine Vernissage, die du jetzt hast, da hast du auch einen Auftrag bekommen. Das ist richtig.
Da habe ich keinen Auftrag bekommen. Die Franz K., die geben den Künstler die Möglichkeit, an der Kunstwand auszustellen. Ja. Das ist nicht direkt ein Auftrag. Die Sarah von Franz K. ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht da auch mal was machen will, ausstellen oder direkt dran zeichnen. Aber so Graffiti-Künstler, die malen ja direkt an diese große Fläche, die ist ja 470 auf 540 oder so. Das sind zwei Flächen, eine größere, eine ein bisschen kleinere. Und ich habe gesagt, ja gut, in der Größe zu malen mit meinem Artwork, das ist schwierig oder würde schon gehen, aber das dauert viel zu lange. Und das wird ja auch immer wieder gedruckt. Das ist ein ganz großer Digitaldruck von meinen Werken, ja.
Wenn du jetzt die Werke beschreiben müsstest, wie sehen die aus? Wir sind ja hier über Radio, können wir leider nichts Bildliches raussenden. Mhm. Wenn du das jetzt beschreiben müsstest, was wären die Worte, die du auswählen würde.
Das ist ein Illustrations-Comic-Stil, würde ich jetzt mal sagen. Mehr wie, ich sage jetzt einfach mal, ein Künstler, wie so wie Möbius, Bilal, das sind so französische Comic-Künstler, die, ja, nach denen habe ich, ja, das waren so meine Helden sozusagen oder meine Vorbilder. Das hat mich immer sehr fasziniert von jungen Jahren an schon Comic zeichnen. Und bin dann auch während meiner Ausbildung zum Grafikdesigner gerne auf Comicmessen und Ausstellungen gegangen und habe da auch mehrere Male ganz tolle Ausstellungen, Einzelausstellungen von den großen französischen Comic-Künstlern wie Möbius oder Bilal gesehen. Und das hat mich so fasziniert und inspiriert, dass ich in der Richtung dann auch zeichnen wollte und illustrieren wollte, genau.
Also würdest du sagen, die inspirieren deine ganze Kunst, weil du hast ja schon erzählt, du machst mehr Karikaturen, Cartoons, alles Mögliche, jetzt eben auch.
Also ja, das ist die eine Richtung. Ich mache auch schon verschiedene Stile. Also das geht von Comic, Cartoon bis nachher auch Grafikdesign-Arbeiten, bis gestalterische Arbeiten, bis natürlich auch lustige Cartoons und auch Karikaturen und so. Also ich habe da schon ein ganz breites Spektrum. Aber so diese Science-Fiction-Fantasy-Richtung, die schon speziell eigentlich in diesem Comic-Stil, obwohl ich dann schon auch mal ein bisschen experimentieren mit anderen Techniken oder mit den Techniken überhaupt. Ja.
Mhm. Ich finde, das sieht man auch ganz, ich habe es natürlich schon angeguckt, Ich finde, das sieht man vor allem bei deinen Bildern jetzt in der Vernissage sehr deutlich. Erstens voll knallige Farben und zweitens sieht es auch irgendwie aus, als hättest du, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, aber auch von deiner Grafikdesign-Erfahrung oder von der Technik auch noch mit was eingebaut, kann das sein?
Genau, genau. Das fließt natürlich alles mit ein. Also bis, ja, bis vielleicht so 2003, 2004 habe ich ja alles analog gezeichnet. Also mit den normalen Techniken. Also das heißt Aquarell, Gouache, Mischtechniken, Tuschetechniken. Ich habe eigentlich nur so gezeichnet, weil da gab es noch keinen Computer zum, oder es gab schon Computer, aber so weit war das Ding noch nicht. Und ich musste natürlich dort richtig meine Zeichentechniken anwenden. Und dann kam dann der Computer dazu, dann kamen dann die Programme dazu und mit dem Photoshop habe ich dann halt gesehen, dass ich natürlich einmal Arbeitserleichterung habe, dass ich auch viel mehr Möglichkeiten habe. Also wenn ich ein Bild, ein Werk zeichne, dann mache ich die Vorzeichnung irgendwann mal, male ich es an, dann fange ich irgendwo an und irgendwo hört es dann wieder auf, aber ich kann ja nichts mehr korrigieren. Und gerade so ein Photoshop, da kann ich halt immer wieder neue Ebenen, das sind ja so Ebenen, verschiedene Ebenen, auf verschiedenen Ebenen arbeiten und kann hinzufügen, ich kann verändern, ich kann die Hintergrund verändern, ich kann die Farben verändern. Ich habe also im Schaffensprozess noch ganz viele Möglichkeiten, mein Kunstwerk weiterzuentwickeln.
Und wenn du jetzt gerade von Ebenen sprichst, so ein Bild hat ja auch eine Oberfläche, das, was man so sieht, was einem dann in den Kopf kommt, ist aber ja der Inhalt des Bildes, was haben die Bilder jetzt für eine Bedeutung? Du hast die ja Fantastic Art, glaube ich, genannt. Kann das sein?
Fantastic Art ist die Kunstausstellung, die noch im Nepomuk parallel läuft. Das haben wir so gelegt, weil die haben auch immer wieder Ausstellungen. Ich habe dann gefragt, okay, wenn wir dann die Kunstwand machen, wäre das dann auch vielleicht eine gute Idee, ein paar meiner anderen Werke dann auch gleichzeitig im Nepomuk nebendran zu zeigen. Und da fanden das alle ganz toll. Und die ist heute gestartet. Die haben wir, also gestern haben wir die Bilder aufgehängt. Gestern war das Nepomuk ja noch zu. Und heute hat es geöffnet. Da hängen jetzt auch 10 Werke noch. Das sind Digitaldrucke auf Leinwand. Und Keilrahmen, die werden also wie ein Leinwandbild sozusagen, werden die digital drauf gedruckt, die Werke, weil die sind ja, wie soll ich sagen, ja, mit Tusche gezeichnet, eingescannt in einem Photoshop, dick, farbig, die Effekte. Dann gibt es kein Original, so wie jetzt beim Aquarell oder Gouache, da gibt es kein Original mehr, irgendwie, außer vielleicht eine Tuschezeichnung, eine schwarz-weiße. Und diese Drucke, die sind dort zu sehen und natürlich auch, wem ein Bild gefällt, der kann auch eins kaufen. Ja.
Das ist klasse. Mhm. Und jetzt nochmal zur Bedeutung zurück. Deine Bilder auf der Vernissage, was hat dich dazu inspiriert und beeinflusst?
Also das, die Vernissage, das ist ein Thema, das heißt Guardians of the Rainforest, das heißt Hüter und Hüter oder Hüterinnen des Regenwalds. Genau, also das ist das Thema. Ich habe mir auch überlegt, was mache ich da an die Wand, wo sie mich gefragt haben. Und dieses Regenwald-Thema, das hatte ich schon immer wieder mal so ein bisschen drin und das lag mir auch sehr am Herzen. Und so habe ich eigentlich da gestartet, dass ich mir da dann die Überlegungen gemacht habe, was kann ich da drauf machen auf diese große Fläche und was wirkt da? Und dann habe ich gedacht, was für ein toller Kontrast hier, ein tolles Regenwaldbild dran zu machen, weil das einfach der totale Kontrast zu dem, was wir da in der Ecke eigentlich sonst sehen. Alles verbaut, Technik, gut, ein paar Bäume hat's, aber ansonsten eine trostlose Ecke. Und dann möchte ich halt auf dieses Regenwald-Thema einfach hinweisen, weil wir holzen so viel ab oder wird oder die Menschheit, der Regenwald, der, ja, ich kann ja mal da ein paar Zahlen nennen. Ich guck mal da gerade mal schön rein. Gerne. Weil das weiß ich alles nicht auswendig. Moment. Ja, also die globale Waldvernichtung, das schreibt die Organisation Rettet den Regenwald im Internet. Die globale Waldvernichtung, 30 Millionen Hektar pro Jahr, weltweite Abholzung auf Rekordniveau. Das sind da schon krasse Zahlen und das hat eher um 30% zugenommen wie abgenommen. Also obwohl das Bewusstsein ja eigentlich da ist und das ist immer das Thema, immer obwohl es viele Organisationen gibt, hat es eigentlich eher noch zugenommen. Klar gibt es viele Aufforstungsprojekte etc., aber was habe ich in der Zahl gehört, glaube 800 Jahre dauert es, bis so ein Regenwald wieder ein Regenwald ist. Also man kann hier anpflanzen, was man will, aber dann muss man halt nochmal 800 Jahre warten, bis es wieder so ähnlich aussieht. Gell? Und wir haben ja das Thema sowieso globale Erwärmung und wir machen hier rum mit, was weiß ich, so ein Elektroauto kaufen, vielleicht nicht so oft in Urlaub fliegen. Also dann würde ich doch mal sagen, bitte mach doch hier alles, tu doch alles dafür, dass die Regenwälder erhalten bleiben. Nicht nur für uns und vor allem für die ganzen indigenen Völker. Was da noch abgeht, da wird ja, die werden vertrieben, die werden ermordet, wegen dem auch den Wächter und Wächterinnen, die gibt es ja auch unter indigenen Völkern. Da gibt es ja, so Naturschützer, die dann aber auch wieder von kriminellen Banden und was weiß ich, ermordet werden, damit sie hier ihre Projekte durchziehen können, sozusagen. Ja.
Ja, und man sieht ja auch, du bist sehr informiert und hast da dir auch sehr viel Gedanken drüber gemacht. Jetzt in deinen Werken werden ja immer Personen dargestellt, die stehen im Fokus, deine Wächterinnen und Wächter. Mhm. Inwieweit, also wie kamst du, das würde mich jetzt interessieren, wie kamst du dazu, dass du das Thema so persönlich an dich rangelassen hast? Woher kommt diese Leidenschaft?
Ja, also ich habe es mir auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, was eigentlich so der Ursprung war, gell? Und eigentlich der allererste Faszination, wo ich da hatte, das war ein Kinofilm vom John Borman von 1978 und zwar Der Smaragdwald. Der Smaragdwald, genau. Wenn er da mal googelt, wer googeln mag, der Smaragdwald, dann wird er da vielleicht die alten Kinoplakate sehen. Und das war schon faszinierend. Und der Film hat mich auch sehr fasziniert. Da wird irgendein, da ging es auch schon um, ja, was weiß ich, Firmen, die die Wälder abholzen. Und irgendein kleiner Junge verschwindet im Regenwald von der Familie, die dort arbeitet. Wächst dann 10 Jahre bei so einem Stamm auf. Und den Film fand ich damals schon in jungen Jahren sehr faszinierend. Dann kamen später dann eigene Reisen nach Asien hinzu, Thailand oder Indonesien wie Sumatra. Dort habe ich auch selber Trekking-Tours gemacht in den Regenwald und genau, da gibt es ja auch in Südostasien. Und das war natürlich auch total faszinierend. Auch in Sumatra, da waren wir in so einer Orang-Utan, so eine Orang-Utan-Station, wo man die Orang-Utans wieder in die freie Wildbahn, die früher in Zoos waren und so, die werden in die freie Wildbahn wieder ausgesetzt. Und da kann man dann dabei sein, wenn die dann wieder kommen bei der Fütterung und dann auch im Regenwald übernachten. Das war auch sehr faszinierend und sehr spannend und eine ganz, ganz tolle Erfahrung, genau.
Ja, also hast du das live mitbekommen und konntest du da auch ein Bild machen vor Ort mal ein bisschen?
Ja, ich konnte mir ein Bild machen vor Ort von dem tollen Regenwald, wenn er da ist. Und ich kann mir das dann, wenn man dann die Bilder sieht, wenn sie da die Wälder roden und das sind ja unglaubliche Flächen, was sie da kaputt machen und was da in der Tier- und Pflanzenwelt kaputt geht, das ist schon krass, das ist enorm, das ist unfassbar eigentlich.
Ja, okay, dann haben wir jetzt viel zu deiner Intention und auch zu dem Hintergrund der Bilder erfahren. Jetzt machen wir noch einen kleinen musikalisches Break zwischendrin und spielen noch ein Lied von dir, das du uns mitgebracht hast. Jetzt haben wir noch eine kleine Sache zur Intention hinter der Kunst, nämlich wie die Kunst mit der Wissenschaft zusammenhängt. Da hat uns der Steve heute noch Zitate mitgebracht, die will er uns jetzt noch zeigen.
Ja, also ich habe hier noch ein paar Zitate. Da geht es natürlich jetzt in erster Linie um Mensch und Natur und die ganze Problematik, wo wir mit dem Regenwald haben und sehen und auch mit der Klimaerwärmung und mit vielen Umweltproblemen, wo wir als in der modernen Gesellschaft hier haben, die sind eigentlich davon abzuleiten, dass wir uns getrennt haben von der Natur sozusagen. Die ganzen indigenen Völker und die Naturvölker, die leben ja eingebettet in der Natur. Die kennen alle Pflanzen, das ist auch ihnen alles heilig und ein Baum fällen, das wäre eine Katastrophe. Machen sie dann vielleicht auch mal, wenn es unbedingt sein muss, aber das sind einfach Dinge, die werden in einem bestimmten Maß gemacht, so dass es gesund ist. Und bei uns ist ja das alles gar nicht mehr gesund, wegen dem ist ja unsere Erde auch krank und wegen dem sind ja auch vielleicht bestimmte Geisteshaltungen sind ja auch schon irgendwie krank. Gell? Und diese Trennung von Mensch und Natur, das ist das eigentliche Problem, wo auch der Regenwald natürlich und die indigenen Völker extrem darunter leiden. Genau. Also ich lese jetzt einfach mal da so ein paar Zitate vor, die ich ganz, ganz toll fand in diesem Zusammenhang.
Ja, und die stehen übrigens auch auf einmal der Homepage von Franz K. Da gibt es diese Zitate auch dazu, zum Verständnis auch der Kunst.
Ja, so sind es so kleinere Zitate. Ich habe hier noch die noch ein bisschen ausführlicher.
Jetzt kommen die ausführlicheren.
Genau. Das ist einmal von dem Stefan Mancuso, ist ein italienischer Biologe, Professor für Pflanzenkunde und Autor. Stefan Mancuso arbeitet seit 2001 als Hochschullehrer an der Universität Florenz. Er forscht auf dem Feld der Pflanzenneurobiologie. Das Buch Die Intelligenz der Pflanzen, also nochmal Die Intelligenz der Pflanzen, war zum Beispiel in Österreich ein Wissenschaftsbuch des Jahres. Genau. Und er sagt, einen echten Wald, einen Urwald, müssen wir uns weniger als eine Ansammlung von Individuen vorstellen, sondern eher als einziges Mega-Individuum, einen Superorganismus, in dem alles miteinander verbunden ist und in dem ein ständiger Austausch von Informationen, Nährstoffen und Ressourcen vonstatten geht. Also der Wald ist ein Superorganismus. Das bedeutet, alles ist mit allem verbunden.
Eine Einheit, ja?
Eine Einheit, genau. Und hier vom Professor Hans-Peter Dürr, von dem Quantenphysiker und Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik in München und Friedensnobelpreisträger, ist leider schon gestorben. Er ist auch ein Philosoph und Brückenbauer zwischen Naturwissenschaften und Spiritualität, Zukunftsdenker und zivilgesellschaftlicher Aktivist. So können wir das mal sagen. Er sagt, wir müssen die Natur nicht als unseren Feind betrachten, den es zu beherrschen und überwinden gilt, sondern wieder lernen, mit der Natur zu kooperieren. Sie hat eine 4,5 Milliarden lange Erfahrung. Unsere ist wesentlich kürzer. Also hier auch Kooperation, auch wieder dieses Verständnis. Und er ist ja so ein unglaublich intelligenter Mensch gewesen und er war so weit in der Physik und Quantenphysik und trotzdem ist auch im Alter immer mehr in die spirituelle Richtung gegangen. Er ist da nicht der Einzige, weil auch die Wissenschaft stößt halt an die Grenzen. Man kann bis zu einem bestimmten Punkt erklären und da kommt noch ein ganz großer weiterer Bereich. Und der muss mit eingebunden werden. Wenn wir den nicht einbinden, dann stößt die Wissenschaft halt einfach an Grenzen und wird wahrscheinlich auch immer wieder mal fehlgeleitet.
Ja, da haben wir ja vorher auch drüber gesprochen, dass die Wissenschaft, wie du sagst, irgendwie an die Grenzen kommt und dann auch vielleicht Moral und Ethik dann einsetzt, kann man das so sagen?
So kann man das sagen, ja.
Dass man mit seinen, wie soll man sagen, mit seinen Fakten am Ende ist und dann vielleicht auf eine andere Art und Weise weiterdenken muss.
Genau, und die Wissenschaft kann man halt auch missbrauchen.
Ja, exakt.
Das ist der Punkt. Man kann die Wissenschaft und die Technik missbrauchen, wenn da die Ethik fehlt und wenn halt einfach auch die Moral fehlt, wenn auch das Bewusstsein fehlt, also bewusstes Sein und halt auch diese Trennung von Mensch und Natur, wenn die halt von Anfang an schon da war, die muss halt eigentlich von Anfang an auch letzten Endes gelehrt werden von der Erziehung, von der Schule aus. Da sollte halt ein Hauptfach auch Natur in irgendeiner Weise sein, also nicht nur Biologie irgendwie eine Stunde in der Woche, sondern das müssen Hauptfächer sein, Natur, Ethik und lauter so Geschichten. Also es müsste komplett umgearbeitet werden, dass halt wir sind als Wesen, wachsen wir dann auch so ran, und um den Wald zu schätzen, so wachsen auch die indigenen Völker auf, das ist von vornherein klar, dass das eine Einheit ist, und die können wahrscheinlich gar nicht fassen, was wir hier von Quatsch machen.
Ja. Ja. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, von wegen Bindung auch zur Natur, wenn du sagst, es sollte in der Schule jetzt auch ein großer Fokus drauf gelegt werden. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, ich komme aus dem Dorf, Schwäbische Alb, ich habe eigentlich meiner Meinung nach schon eine Verbindung zur Natur.
Mit Sicherheit, ja.
Wie geht es dir? Ich habe gelesen, dass du auch eben von der Schwäbischen Alb bist, und hast du das Gefühl, du hast in der Kindheit eine Bindung zur Natur gehabt, dass du jetzt quasi, wie du jetzt eben deine Arbeit machst,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil kleiner Ort auf der Schwäbischen Alb, man hat draußen gespielt,
Bäume geklettert.
Ich war nicht mal im Kindergarten, ich habe bis sechs oder bis sieben Jahren, bis ich dann in die Schule kam, eigentlich nur draußen gespielt, war bei meiner Großmutter im Hühnerstall, und wir haben Baumhäuser gebaut, wir waren eigentlich immer draußen. Wir haben so viel Natur gehabt und so viel Natur erlebt, und das hat mich geprägt. Und das mache ich auch ja bis heute noch gerne. Also ich habe jetzt auch ein E-Mountainbike und fahre immer gerne am liebsten im Wald durch die Gegend. Natürlich nicht über Stock und Stein, aber ich bin am liebsten eigentlich in der Natur. Da fühle ich mich am besten, da kann ich abschalten. Und auch wenn ich auf Reisen gehe, muss die Natur toll sein, damit ich einen tollen Urlaub habe. Also ich habe keinen tollen Urlaub, wenn ich irgendwo in einer Megacity die ganze Zeit bin oder nur irgendwie auf Shoppingtour gehen. Das ist für mich kein toller Urlaub. Ich möchte in der Natur sein und tolle Natur erleben. Dann habe ich auf jeden Fall einen fantastischen Urlaub.
Also hast du quasi deine Leidenschaften auch ein bisschen verbunden? Also die Natur jetzt mit diesen Ausstellungen, auch mit der Kunst so?
Natürlich, oder? Auch, ja, das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, habe ich auch mein Skizzenbuch dabei und zeichne natürlich auch.
Und nimmst dann da was mit?
Genau, Naturstudien gehören natürlich immer zu meinem Repertoire, und genau, die nehme ich dann eigentlich auch alles mit. Ja.
Und wenn du jetzt mal so erklären würdest, jetzt waren wir ja schon so ein bisschen am Anfang, Wie bist du in die Kunst so reingerutscht? War das schon immer dabei? Oder?
Ja, also das habe ich schon von Kindheitsbeinen an gern gemalt. Ich habe auch mit meinem Bruder zusammen, wir haben immer Comics gesammelt, gell? In unserem Ort, da gab es einen Tante-Emma-Laden, die Dame hieß sogar Emma, also perfekt, gell? So wie man sich das vorstellt, und da gab es immer eine Kiste mit Comics, unser Taschengeld, das sind wir immer runtergerannt, da haben wir immer alles für die Comics ausgegeben. Und ich habe die auch abgezeichnet, die Comics, und wir haben die gesammelt und gelesen. Es war total faszinierend. Da gab es ja noch keinen Computer, kein Handy, wo man reinsteuern kann. Da waren es diese Bildwelten, die einen total fasziniert haben, und die Geschichten und die Zeichnungen. Und dann wollte ich auch das abzeichnen, und so hat es eigentlich angefangen. Ich habe dann aber nach der Realschule habe ich zuerst mal eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann. Das war für meine Selbstständigkeit bis zum gewissen Grad gut, aber ansonsten waren die 3 Jahre eher eine Quälerei, und habe dann einfach danach beschlossen, nee, ich muss noch was anderes machen, und habe dann das auch wieder in den Fokus gekriegt mit Grafikdesign oder technischer Zeichner, und dann habe ich mich auf diese Grafikdesign-Schulen beworben, habe eine Mappe gemacht, das hat alles ja auch wieder lang gedauert, da gab es noch keinen Mappenvorbereitungskurs, und muss man sich alles selber aneignen, und ich habe schon einen aus meinem Dorf gekannt, der auf der Kunstschule ist in Stuttgart, der hat mir ein bisschen geholfen für die Mappe, was ich alles machen soll, und es hat dann tatsächlich geklappt in Ulm, das war ja auch nicht einfach, da waren 140 Bewerber für eine Klasse mit 25 Leuten oder so. Genau, okay. Und da hatte ich auch dann Glück, dass ich da reingekommen bin.
Wie kann man sich das dann so vorstellen, für die jetzt vielleicht nicht ganz so kunstaffin sind, was lernt man so, was sind so die Basics, die man da so lernt? Also wenn du jetzt auf die Hochschule gehst, machst du dann schon so deinen Fokus und richtest dich schon auf was ein, was du machen wirst?
Also am Anfang ja nicht. Also für mich war klar, in welche Richtung es gehen soll, weil das ich habe ja immer gerne schon dieses Science-Fiction-Fantasy und illustriert. Grafikdesign, da macht man natürlich alle möglichen Bereiche, natürlich Typografie, Fotografie, Aktzeichnen, was weiß ich was alles. Ich habe während der ganzen Ausbildung immer meine eigenen Projekte schon nebenher noch gemacht. Das heißt, ich habe auch da schon versucht zu illustrieren etc. Das ist dann auch wirklich dann so weit gekommen, dass ich nach der Ausbildung dann mich auch gleich selbstständig gemacht habe, weil mit meiner Bewerbungsmappe bin ich zwar bei Werbeagenturen vorbeigegangen, die haben das auch alle fasziniert angeguckt, was ich da gemacht habe, und alle, die Art Directoren in Stuttgart und so, das waren wirklich große, teilweise große Werbeagenturen, da mit dem Art Director, was weiß ich, wie lange Berufserfahrung, guckt die Sache an und das weiß ich noch genau, das Gespräch, der hat dann gesagt, machen Sie sich selbstständig, Sie gehen bei uns unter, Sie machen nachher nur Werbung, Sie können Ihr ganzes Talent da gar nicht schöpfen, das wird nur freiberuflich gehen, und irgendwie habe ich dann das 2-3 Mal gehört in ähnlicher Weise, und dann habe ich gesagt, okay, die Leute haben recht, wenn ich jetzt da in diese Werbeagenturen reingehe und dann viel Werbung mache und mit Prospekte und mich mit Kataloge und was weiß ich was alles rumschlagen muss, da kann ich eigentlich das, was in mir brennt, gar nicht machen, dann geht es unter, dann werde ich verkümmern. Und habe dann das gewagt, dann mich gleich selbstständig zu machen. Ja.
Ich habe auch mal auf deine Homepage reingeguckt und wurde dann irgendwie gar nicht mehr fertig, weil ich so viele schöne, interessante Sachen gesehen habe. Und zum einen auch, könnte ich dich ja buchen, wenn ich wollte. Also ich könnte dich, wenn ich jetzt zum Beispiel heirate oder so, könnte ich dir schreiben, oder? Oder
genau, wie funktioniert das? Genau, das ist so ein weiterer Zweig, der hat sich irgendwann ergeben. Das war vor 19 Jahren, da hatte ich eine Anfrage bekommen. Sie zeichnen so tolle Comics, können Sie auch live zeichnen? Wir brauchen auf der Messe einen, in Zürich war das sogar, das war eine Dreitagesmesse. Wir brauchen einen Live-Zeichner, der einfach unsere Gäste in unserem Stand zeichnet. Und das war ein tolles Angebot. Und damals, die Jobs waren rar und es war ja immer im Kampf. Ja, ist eigentlich die ganze Zeit im Kampf, die ganzen 30 Jahre. Obwohl es natürlich irgendwann mal besser läuft. Aber ja, dann habe ich gesagt, okay, muss ich austesten. Ich weiß nicht, ob ich das live hinkriege, weil ich habe noch nicht live gezeichnet. Und live Leute abzeichnen und in kürzerer Zeit, das ist nicht so ganz ohne, gell? Und das war der erste Auftritt. Das ging dann auch relativ gut, obwohl ich da wahrscheinlich 3-4 Mal so lange gebraucht habe, wie ich heute gebraucht habe. Aber das waren alle sehr nett, die Leute, und ich konnte mir auch meine Zeit lassen. Das war jetzt nicht so, du musst hier irgendwie in 10 Minuten 5 Leute zeichnen, sondern halt immer mal wieder eine Person, und ich konnte mir da ein bisschen Zeit lassen auch. Und ja, das kam dann ganz gut an, und irgendwann waren die Anfragen immer wieder mal da, und habe mich dann auch ein bisschen mehr drauf spezialisiert, dass ich Karikatur und Schnellzeichnungen für Messen und Events aller Art mache, und das ist ein weiteres Standbein geworden neben Grafikdesign und Illustration. Ja,
ja, also ich finde es nämlich richtig faszinierend, weil ich weiß nur von mir, ich zeichne zwar auch zum Hobby gern, aber sobald man mir auf die Finger guckt, geht da gar nichts mehr. Und deswegen habe ich mich so gefragt, wie ist denn das bei dir, wenn du eben auf so einer Veranstaltung bist? Gibt es da Menschen, die dir eher zusagen, die dir irgendwie dann gerne zeichnest? Oder gibt es genau das Gegenteil, wo du sagst, muss das jetzt sein?
Ja, das kommt natürlich vor, das ist klar. Also da kommt manchmal, sitzen ein paar, die sehe ich schon in der Schlange stehen, da weiß ich, das wird cool. Weil sie einfach markant sind, weil er einen coolen Bart hat, der Mann, und irgendwie ein gutes, wo eine Ausstrahlung haben. Also manche Menschen lassen sich definitiv besser und schneller erfassen und auch zeichnen, wie wenn jetzt, was soll ich sagen, am schwierigsten sind Babys. Wenn sie sich mit dem Baby vor mir sitzen dann und es bewegt sich natürlich noch und es ist noch keine Charakter wirklich zu sehen, und die sehen dann fast alle gleich aus. Genau, und am besten ist vielleicht dann ein 70er Geburtstag, wo dann viele Furchen schon da sind vom Leben, und da lässt sich dann auf jeden Fall das einfacher umsetzen.
Mhm. Gut, ich glaube dann beim nächsten Geburtstag von meinem Opa werde ich dann auch nicht zurückkommen.
Alles klar, bin ich gerne dabei.
Gut, dann machen wir noch so eine kleine Pause nochmal, ein bisschen Musik zwischen rein, und dann hören wir gleich wieder voneinander. Ja, wir wollen noch mal ein bisschen auf die Kunst natürlich eingehen, auf die Vernissage im Franz K. und auch auf deine Kunst im Nepomuk und auf das, was dahinter steckt. Da wird uns jetzt der Steve was dazu erzählen.
Genau. Also noch mal zu der Geschichte im Franz K. und zwar Guardians of the Rain Galaxy. Eine Rain Galaxy, sage ich, Rainforest, ja, das ist schon eine ganze Galaxy.
Guardians of the Galaxy finde ich auch cool.
Aber Guardians, da kam ja eigentlich die Idee eigentlich her, da ja. Haben wir es ja wieder.
Hey, klasse.
Guardians of the Galaxy und das habe ich umgebaut. Ich bin ja auch fasziniert gewesen von dem Film und das fand ich dann eine gute, jetzt haben wir ihn wieder, fand ich dann eine gute Idee, das Guardians of the Rainforest zu nennen, genau. Ja. Gut, ja, und ich habe da mir noch gedacht, also hier nur wieder einmal Kunst zeigen und dann ist wieder alles weg. Irgendwie eine einmalige Aktion. Ich will eigentlich schon damit auch noch weitere Werke schaffen und ich mache eine kleine Spendenaktion oder eine Spendensammlung an der Vernissage, also ein bisschen mit Hut und wenn ein Euro reinkommt, ist okay, wenn jemand mehr reinschmeißen möchte, auch toll. Und zwar für survivalinternational.de. Das ist eine Organisation, die besteht schon seit 50 Jahren mit Büros Berlin, London, Madrid, Mailand, Paris und San Francisco. Und Survival International ist die globale Bewegung für die Rechte indiger Völker. Die setzt sich für die indigenen Völker ein und natürlich auch für den Regenwald, weil natürlich die alle vertrieben werden, weil die ermordet werden und die machen da alle möglichen Aktionen und das machen sie aber auch ohne, dass sie jetzt irgendwie von irgendwelchen Firmen gesponsert werden, weil wenn da Firmen drin sind, dann muss man ja auch wieder vorsichtig sein, haben die auch wieder was vor. Die machen das auch auf Spendenbasis und setzen sich da für alle möglichen Projekte ein und die haben auch wirklich Erfolge schon erzielt, das muss man wirklich sagen und die Organisation wurde auch mit dem alternativen Nobelpreis schon geehrt, genau. Und da mache ich so diese kleine Spendenaktion, auch von meinen Werken, wo ich verkaufe, gebe ich auch was immer in die Organisation ab und will eigentlich dann versuchen, auch noch weitere Aktionen zu machen in der Richtung, weitere Werke zu machen, weitere Ausstellungen und natürlich immer zum Thema Regenwald, das einfach das Bewusstsein, weil das kriegen ja auch wieder Leute mit, wo vielleicht sich vorher noch nicht viele Gedanken gemacht haben und ja, so müssen wir halt alle irgendwie versuchen, bewusster zu werden, was läuft eigentlich alles ab. Und man kann sich ja auch informieren, man kann zum Thema Regenwald viele, viele Dinge einfach machen. Ein Thema einfach im Internet forscht, was gibt's da, einfach mal, was gibt's für Organisationen, was kann man Greenpeace gucken, was die zum Thema Regenwald, muss man nur einfach die Stichworte eingeben, dann kommen ganze viele Seiten und auch Organisationen und man kann ja auch selber viel machen, um auch den Regenwald zu schützen. Also ich kann sagen, okay, was sind eigentlich die Ursachen? Warum wird der so viel Regenwald abgeholzt? Gell? Das ist auch immer schon mal ganz wichtiger Punkt. Da kann man einfach mal richtig nachforschen, was man selber viel machen kann und dann auch selber etwas tun. Ja.
Eigeninitiative ist genau. Gefragt.
Ja.
Oder einfach mal Radio Wüste Welle einschalten und hier zuhören. Und da bekommt man auch sehr viel Information, wie man sieht. Mhm. Sogar noch gepaart mit Kunst und poppigen Bildern. Du hast uns jetzt nochmal ein Zitat mitgebracht.
Genau.
Ja?
Nochmal ein Zitat. Genau, das ist von dem Alan Watts. Genau, Alan Watts war ein weltberühmter Religionsphilosoph und Autor von über 25 Büchern. Er widmete sich mit wachsender Intensität der östlichen Weisheitstraditionen, vor allem dem Zen und dem Taoismus. Er ist, wie gesagt, auch von christlicher Religion wirklich dann auch so Richtung Buddhismus, Taoismus etc. Gewandert, und er hat sich auch einfach weiterentwickelt. Er hat auch gesagt, nur das ist es nicht das Einzige, es gibt noch viel mehr, und da gibt es ein ganz, ganz tolles Zitat von ihm. Er ist auch schon gestorben, der lebte von 1915 bis 1973, war in den 60er und in den 70er Jahren war er bekannt. Genau. Ich lese es mal vor, weil das ist, da steckt eigentlich alles drin. Genau. Die Unfähigkeit, die mystische Erfahrung als solche anzuerkennen, ist mehr als eine intellektuelle Beschränkung. Mangel an Bewusstsein der grundlegenden Einheit von Organismus und Umwelt ist eine ernsthafte und gefährliche Halluzination. Denn in einer Zivilisation, die mit immenser technologischer Macht ausgestattet ist, führt die Entfremdung zwischen Mensch und Natur zur Anwendung von Technologie in einer feindseligen Geisteshaltung, nämlich zur Eroberung der Natur anstelle einer intelligenten Kooperation mit ihr.
Sehr schön.
Da steckt alles drin. Also der hat es alles natürlich damals schon erkannt, und viele Leute haben es noch schon viel früher erkannt, und trotzdem geht es immer weiter, aber man kann trotzdem immer hoffen, dass immer mehr Leute da erwachen. Und ich glaube, die Natur wird uns zum Erwachen bringen, weil man sieht ja, was alles so abgeht. Da muss man schon ein bisschen mehr drüber nachdenken.
Super. Okay.
Und ich sage noch das letzte Zitat, und dann bin ich meinerseits soweit fertig. Dann hören wir auch noch mal ein bisschen Musik. Du darfst auch noch was sagen.
Danke.
Das allerletzte Zitat, dann habt ihr mich mit den Zitaten los. Auch wieder von dem Hans-Peter Thür, dem Quantenphysiker. Und das ist auch sehr schön, und ich glaube, diesbezüglich können wir es dann auch ganz schön beenden, unser Interview. Das geht so, folgendermaßen: Ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Lasst uns deshalb den wachsenden Wald lauschen. Eine zitierte tibetische Weisheit.
Also, Kompliment. Es war sehr schön. Noch schöner sogar als das vorige.
Okay. Ja, also das war kürzer.
Ja, und prägnant. Und auf den Punkt gebracht.
Und auch auf den Punkt gebracht, genau.
Also, ich würde sagen, wir hören dem Wald, der wächst, zu und gucken dann auch gleichzeitig noch Bilder an von dir.
Genau.
Deiner Vernissage. Ganz kurze Info noch. Die Kunstwand, die im Franz K., die wird 4 Monate noch vor Ort sein. Da könnt ihr euch 4 Monate noch anschauen. Vom 24.10.20 um 14 Uhr und dann eben 4 Monate. Und im Nepomuk, die Fantastic Art Ausstellung, die haben wir vom 20.10. bis zum 6.12.20. Also auch noch, geht hin, guckt euch an, macht was, sowas. Ist ja nicht schwer. Gehen wir hin, gucken uns an, lassen uns inspirieren und sind auch noch nachhaltig und tun was für die Natur. Durch dich.
Bestenfalls, genau. Also ich freue mich auf alle, die vorbeischauen, ob am Samstag oder dann die Tage und Wochen darauf.
Super. Dann danken wir dir ganz herzlich.
Vielen Dank euch auch.
Gleichfalls.
Ciao.
Tschüss.